Deutschlandfunk. Das Feature.
So wie manche als Geldanlage eine Wohnung kaufen, kaufen andere Container. Die kosten bedeutend weniger und werfen auch Mieter ab.
Die P&R-Firmengruppe für Container-Investments versprach seit 1975 eine Kapitalanlage, die verlockend schien. Einfach, ertragreich, sicher.
Also so absurd klang das nicht. Und auch von den Renditen her waren die immer im normalen Bereich. Also ich würde jetzt einem Anleger keinen Vorwurf machen. Es gibt ja immer diese Stimmen, dann selber schuld und Gier frisst Hirn. Das passt überhaupt nicht hier rein.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Kunden dann kurz vor Weihnachten mit ihrem Sparbuch in die Bank kamen und bitte schreiben Sie mir meine Zinsen nach, damit ich sie sehen konnte. Extrem wichtig. Da hat sich das Anlageverhalten deutlich geändert und auch der Beruf des klassischen Bankkaufmanns hat sich geändert. Viele schwarze Schafe sind mittlerweile dort unterwegs, die Menschen sicherlich um ihr Vermögen gebracht haben.
Ich kann heute das mistigste Produkt machen. Ich muss nur genug Provision draufpacken, dann verkauft sich das schon. So einfach ist das. Und das ist ein Systemfehler.
Wir sind alle das Bauernopfer.
Das ist das Ergebnis.
Das ist Kapitalismus, Ausbeutung von Mensch und Natur global. All die Leute, die glaubten, mitmachen zu können, weil es ihr eigener Vorteil sei, werden über kurz oder lang betrogen.
Containerdeal, Betrug und Pleite. Feature von Tita Gähme und Roland Schäfer.
Es tut mir ganz schrecklich leid. Ich kann hier für unsere Bank sprechen. Dieses Geschäftsmodell haben wir seit vielen, vielen Jahren eingestellt.
War die Investition in Container ein Fehler?
Ja. Das ist völlig richtig, ja. Genau.
Der Anlageberater der Volksbank lacht, als er Ende 2017 hört, dass ein Kunde das Geld aus seiner Lebensversicherung und bei der Containerinvestitionsfirma P&R angelegt hat.
Ich will kein hämisches Lachen daraus machen, aber der Kunde, der das macht, muss natürlich über die Risiken auch klassisch aufgeklärt werden. Sie geben einer fremden Unternehmung das Geld und sind mit ihrem Geld komplett an dem, was die tun, beteiligt.
Ich bin ein exzellentes Beispiel für eine Risikogruppe Nummer 1 für die Altersarmut. Frauen, Mütter, alleinerziehend, kinderreich, Existenzgründer, kommt viel zusammen.
Mit diesen Worten beginnt Annegret Fischer ihre kurze Rede vor den P&R-Gläubigern in der Olympiahalle München im Oktober 2018.
Es ist der erste Tag der nicht öffentlichen Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren der P&R-Container-Investitionsfirma. Der Insolvenzverwalter berichtet über den Stand seiner Recherchen und eine Befürchtung manifestiert sich. Das ist ein Betrug in Superlativen. Der am längsten andauernde und verlustreichste Finanzbetrug, der je in der Bundesrepublik Deutschland organisiert wurde.
Die Bundesregierung will, dass die Deutschen für ihr Alter vorsorgen. Doch was bedeutet das?
Es bedeutet, dass auch Laien gezwungen sind, sich mit dem Kapitalmarkt zu beschäftigen. Mit einem sachfremden, komplizierten und für Betrügereien anfälligen Bereich.
Was verlangt der Kapitalmarkt? Jeder ist darauf aus, immer mehr Geld zu verdienen. Wir reden hier von Eigenkapitalrendite, von steigender Dividende. Und irgendwann ist jede Schraube überdreht. Das geht irgendwann nicht mehr. Und das merken wir. Aktuell sicherlich ziemlich deutlich.
Was können wir machen für uns selber? Eigentlich gar nichts. Das Geld ist gerade dabei zu verfallen.
Also wenn jetzt ein Kunde 500.000 Euro, eine fällige Kapitallebensversicherung bekommt und sagt, ich hätte gerne aber in einem Beratungsgespräch einen festen monatlichen Betrag, ich muss mich um nichts mehr sorgen, dann schicke ich diesen Kunden weg und sage, diesen Wunsch kann ich nicht erfüllen. Das funktioniert nicht.
Um die Banken zu retten, gibt es überhaupt keine Zinsen mehr auf Sparbücher. In 20 Jahren haben Sie von Ihrem aufgesparten Geld weniger, viel weniger, als Sie heute haben. Das kann man nicht gerade Zukunftssicherung nennen.
Der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann denkt seine Kapitalismusanalyse konsequent auf der Basis des Evangeliums. Aus seiner Perspektive wirkt der Finanzmarkt amoralisch und zerstörerisch.
Wer von Kapitalismus spricht, hat ein Wirtschaftssystem vor Augen, von dem Walter Benjamin ganz zu Recht mal gesagt hat, es ist die Religion unserer Zeit. Im Grunde glauben wir an gar nichts, außer an dem Kult, dass wir mit Produktion und Konsumtion die Wirtschaft im Kreislauf halten.
Das ist die Wirklichkeit, von der wir abhängen, an die wir glauben, für die wir alles tun, ohne Rücksicht. Eigentlich auch ohne Gewissen, auch ohne Verantwortung, auch ohne Zukunftsvision.
Es ist im Grunde genommen, Sie sind nicht mehr in der Lage, durch die klassischen Finanzinstrumente bis zu Ihrem Lebensende gut vorzusorgen. Das funktioniert so jetzt nicht mehr. Das heißt, ein risikofreies Anlegen von Geldern ist aktuell und auch zukünftig nicht mehr möglich.
Dann hilft gegen die absolute Kontingenz, die absolute Ungesicherheit der irdischen Welt ganz sicher kein Geldbesitz, sondern nur eine Güte, die einspringt in die Lücken, die das Schicksal schlagen kann. Einzig davon leben wir und dafür sollten wir denn auch leben.
Denn auf dem Finanzmarkt kann man blitzartig den Boden unter den Füßen verlieren.
Nur wenige geschädigte Anleger melden sich auf der P&R-Gläubigerversammlung öffentlich zu Wort. Doch Annegret Fischer sieht ihre Erfahrung als repräsentativ und will davon berichten.
Es fällt mir schwer genug, jetzt einen Urlaubstag heute hier dafür einzusetzen. Das ist alles eine richtige Schande. Und neben mir sitzt auch eine alleinerziehende Frau. Und dass ausgerechnet solche Menschen davon betroffen sind, das schreit wirklich zum Himmel. Das muss ich echt sagen, ja.
2014 investierte die Mutter von 4 Kindern ihr elterliches Erbe bei P&R.
Ich dachte an meine Altersvorsorge, bin Finanzlaie. Bin also auf Empfehlung eines unabhängigen Anlageberaters zu dieser Anlage gekommen. Und für mich war das überschaubar. Welthandel, Container, ja, das braucht man. Und das hat sich für mich stabil angehört.
Werbetext im P&R-Angebot vom 30. Oktober 2014. Die solide Zunahme des Welthandelsvolumens von 4,8% für 2014 hat sich in der Nachfrage nach Frachtcontainern niedergeschlagen. Daher ist die P&R-Containerflotte auch zum Jahresende mit über 96% nahezu voll ausgelastet und wir erwarten auch für das Jahr 2015 weiterhin einen stabilen Containermarkt.
Es war alles Lüge.
Annegret Fischer arbeitet als Referentin in einer privaten Kunststiftung. Die Kunsthistorikerin hatte nach der Erbschaft zum ersten Mal so viel Geld, dass sie sich mit Finanzanlagen beschäftigen musste und einen Finanzberater traf.
Also es gibt in meinem Fall gravierende Mängel. Ich bin nach Erbstreit damals in einer psychisch wirklich sehr schlechten Verfassung gewesen. Und das hätte genügt zu sagen, in Ruhe macht man solche Anlagen und nicht unter Druck. Stattdessen hat er sicher auch auf seine Provision geachtet und mich relativ schnell mit einem relativ hohen Betrag in diese Anlage reingelockt, getrieben. Wir haben einen Kardinalfehler gemacht, wir haben nicht gesplittet. Das weiß jeder, das ist die Basics, also bei Anlagen splitten, das haben wir nicht gemacht. Ich habe also noch Kinder in der Ausbildung, auch noch minderjährig. Das allein hätte genügt, dass er mir also so ein Produkt, was als hochriskant eingestuft wird, im Leben nicht hätte empfehlen dürfen.
Die Container, die P&R anbot, kosteten je nach Größe und Alter zwischen 2.000 und 4.500 Euro. Annegret Fischer unterschrieb einen Kauf- und Verwaltungsvertrag über Gebrauchtcontainer und fühlte sich als Eigentümerin, glaubte, einen Sachwert erworben zu haben.
Da ich also von der existenziellen Entwicklung her noch nicht so weit bin, dass ich Immobilien oder sowas anschaffen könnte, habe ich gedacht, das mit den Containern, wie gesagt, 5 Jahre ist überschaubar, ist flexibel, es gibt alle 3 Monate eine Ausschüttung und von daher schien das für mich plausibel, was mir der Anlageberater auch unterbreitet hat.
Der Kaufvertrag bestand klar und übersichtlich aus einer Seite.
Nehmen wir mal an, Frau Fischer hätte das P&R-Angebot Nummer 1109 vom 30. Oktober 2014 akzeptiert und 22 High-Cube-Container zum Stückpreis von 2.950 Euro abzüglich eines Rabatts von 30 Euro pro Stück gekauft. Dann hätte sie 64.240 Euro investiert und laut Vertrag 5 Jahre eine garantierte vierteljährliche Miete von 1.646,15 Euro kassiert. Wenn P&R dann Ende 2019, wie in Aussicht gestellt, die Container für 44.000 Euro zurückgekauft hätte, wäre das eine Rendite vor Steuern von 4,69% pro anno gewesen.
Aber P&R ist am 15. März 2018 in Konkurs gegangen.
Ja, ich persönlich kann dazu sagen, dass ich selbst beziehungsweise innerhalb des Familienkreises schon in den 80er Jahren Container von PNR genutzt habe.
Solide, realistisch, bodenständig. Dem Werbeslogan von PNR glaubte auch dieser Finanzvermittler aus Berlin.
Es sind immer korrekt die Ausschüttungen, das heißt die Mietzahlungen sind erfolgt und die Rückkäufe sind auch termintreu erledigt worden, entsprachen immer den Vorgaben bzw. den vertraglichen Vereinbarungen.
1975 von Heinz Roth und Heidrun Pfeiffer gegründet, wuchs die P&R GmbH auf 4 Gesellschaften an. Marktführer in der Branche sammelte die Firmengruppe mit Sitz in Grünwald bei München in manchen Jahren bis zu 1 Milliarde Euro Investorenkapital ein.
Bis 2017 präsentierten sich die deutschen P&R-Firmen unangefochten als Nummer 1 im Gesamtranking der erfolgreichsten deutschen Emissionshäuser für geschlossene Fonds und Direktinvestments.
Diese Firmen hätten nie einen Container besessen, sagt der Münchner Fachanwalt für Kapitalmarktrecht Peter Mattil.
Völlig unabhängig von den Grünwalder P&R-Investitionsfirmen baute Heinz Roth ab 1980 für das operative Containergeschäft eine eigene P&R-Firma in Zug in der Schweiz auf.
Das war ja keine Kirmes, das war ja ein Riesenrad, was der hier betrieben hat. Schweiz, in Großbritannien, Bahamas, USA, China. Das sind schon weltweite Vertragsbeziehungen und Containergeschäfte, die da gemacht wurden, über Jahrzehnte.
Weil die Containerisierung in der Logistikwelt, Stichwort Globalisierung, kontinuierlich steigt. Also von der Seite her ist ein Wachstum gegeben und darüber hinaus ist auch die Entwicklung des Welthandels bis heute mehr oder weniger ungebrochen gestiegen.
Das ist aber auch die klassische Variante, ich mache die Augen zu und lasse es einfach passieren und freue mich, dass dieses Perpetuum mobile mit der Weltwirtschaft weiterhin funktioniert. Ich stelle nichts in Frage. Und vielleicht muss ich da mal überlegen, auch diese Schraube wird irgendwann mal knacken.
Die 42 Jahre erfolgreiche Positionierung rechtfertigt sicherlich irgendwo zu sagen, das ist in Ordnung. Vorher kein Wissen und kein Nix, und irgendwann hieß es, sie haben die Insolvenz angemeldet und damit was passiert. Ja? Keine Vorwarnung, nein.
Mitte März 2018 stellt P&R in Grünwald alle Geschäfte ein.
Tja, was bedeutet das? Das bedeutet erstens mal, dass ich selber in großem Maße betroffen bin und die Kunden auch jetzt, wie man so schön sagt, die Füße stillhalten.
Die Anleger bangen um ihre Investitionen. Der Finanzvermittler bangt um seinen Job.
Was ist da passiert? Mit welcher kriminellen Energie haben da welche Leute gehandelt? Das ist sicherlich auch ein menschliches Problem. Ja, das muss man verarbeiten, wenn man es denn überhaupt verarbeiten kann.
Hätten Sie dem Roth das zugetraut?
Nein.
Das ist uns allen schon aufgefallen, schon als es losging, dass kein Mensch den Heinz Roth kennt.
Erinnert sich Rechtsanwalt Peter Mattil.
Sie wissen ja, wie es eine Kleinstadt hier ist. Da ist man ja schon Promi, wenn man 3 Lokale besitzt. Ja. Und der Roth mit seinen Milliardengeschäft, den kannte wirklich kein Mensch. Ich glaube, 99% der Vermittler haben die noch nie gesehen. Der hat da still und heimlich sein Dings da. Und was man so mitkriegt, ist, dass er nicht besonders einsichtig ist, aggressiv ist und kontraproduktiv und nicht mehr kooperativ. Ich habe mal so Leuten hören, dass er die Anleger dafür die Schuld gibt. Weil die haben 2016 noch für 1 Milliarde Container gekauft, 2017 nur noch für 450 Millionen. Hätten die auch wieder für 1 Milliarde gekauft, dann wäre das ja tatsächlich nicht passiert, die Konkurs. Ja, dann wäre es weitergerollt. Irgendwann wäre es natürlich zusammengebrochen.
Das ist der größte Erfolg von Herrn Roth gewesen, dass er es geschafft hat, 40 Jahre lang ein solches System aufrechtzuerhalten. Das ist im Grunde ein Riesen-Coup gewesen, aber natürlich eine traurige Geschichte vom Ergebnis her, weil so ein Schneeballsystem 40 Jahre lang aufrechtzuerhalten und am Ende 3,5 Milliarden Euro, 54.000 Anleger ins Verderben zu stürzen, ist natürlich auch ein extrem negatives Beispiel und negative Erfahrung.
Keiner in der Finanzbranche durchschaute das P&R-System so früh und so scharfsichtig wie der Finanzanalyst Stefan Leupfinger.
Mit P&R habe ich mich wahrscheinlich das erste Mal beschäftigt. Es war irgendwann Mitte der 90er Jahre. Die haben Container immer überteuert an Anleger verkauft. Um das zu kaschieren, haben sie zu viel Miete bezahlt. Das heißt, die haben wirklich mehr Miete bezahlt, als sie selber am Markt für die Container bekommen haben und haben auch die Rückkaufspreise höher angesetzt als die Marktpreise. Damit waren immer Verluste für die Zukunft vorprogrammiert und die konnte man nur so lange bedienen, solange man über die Riesengewinne aus dem Neuverkauf die Löcher stopfen konnte. Und so ein Geschäftsmodell ist einfach irgendwann zum Ende verurteilt.
Alles, was man an Informationen bekommen konnte, habe ich geprüft. Auch immer zwischendurch die ganzen Wirtschaftsprüfungsberichte jedes Jahr kontrolliert, die Bilanzen angeguckt.
Mitte März 2018 bis zur Insolvenz der vier P&R-Firmen war die selbstständige Finanzfachwirtin Silke Winkes im Rhein-Ruhr-Gebiet 30 Jahre am Markt erfolgreich. Auch sie hat ihr privates Vermögen in die Container investiert und kam als Gläubigerin in die Olympiahalle.
Ich habe sogar jetzt im Nachhinein mit dem Wissen noch mal reingeguckt, ob ich es hätte sehen müssen können irgendwo. Und selbst da war ja von Ende letzten Jahres noch die Berichte, alles in Ordnung, alles super, alles stimmig, keine Probleme, immer noch sehr seriös und konservativ. Das war ja das Schlimme.
Auch in ihrem Portfolio war P&R das gewinnträchtigste Produkt.
Für mich als Berater ist doppelt schlimm. Weil die Kunden sind natürlich verloren, denen ich diese Anlage empfohlen habe. Denen kann ich nie wieder mit einer anderen Anlage kommen. Und mein Vertrauen in den Finanzmarkt ist komplett erschüttert. Also auch ich sage mittlerweile Geld und das Kopfkissen. Was soll ich empfehlen?
Im Nachhinein kann man das offen aussprechen. Wenn man solche Dinge vorher ausspricht, dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie deutlich man sie formuliert, weil die Anwälte dieser Firmen sind die besten Anwälte, die man für Geld kaufen kann. Und da muss man eben immer abwägen, was darf ich sagen, was kann ich mir leisten, wo muss ich aufpassen.
Vor 15 Jahren hat Stefan Leupfinger das P&R-Geschäftsmodell schon öffentlich angezweifelt. Allerdings nie so deutlich, wie er es gern getan hätte. Deshalb hatte er mit P&R auch nie juristische Schwierigkeiten.
Doch in anderen Fällen hat er schon mehr als 100 Mal vor Gericht gestanden. Und ohne den Rechtsschutz des Journalistenverbandes könnte Stefan Leupfinger seine investigative Arbeit auf dem Finanzmarkt, seine unerschrockene und verbraucherfreundliche Berichterstattung, gar nicht leisten.
Weil keine andere Anlage hat so viel, ich muss jetzt sagen, gefühlte Sicherheit gegeben wie diese P&R-Container. Also ich habe wirklich Zusammenbruch gehabt, weil auch meine ganze Existenz steht auf dem Spiel.
Die PR-Gläubigen wirklich, das könnte man es fast sagen. Ich habe oft auf Veranstaltungen Menschen getroffen, die mit P&R in Zusammenhang standen. Und wenn man dann so im Kleinen ins Gespräch gekommen ist, habe ich es auch öfters als Schneeballsystem bezeichnet. Und wenn man das ausgesprochen hat, dieses Wort, dann ist man gesteinigt worden. Man ist sofort emotional attackiert worden. Es gibt kein Schneeballsystem, das 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre funktioniert hat. Und mit diesem Totschlagargument war die Diskussion beendet. Deswegen habe ich durchaus auch schon das eine oder andere Mal von einer Sekte gesprochen.
Ich bin damals extra nach München geflogen und habe mit dem leider mittlerweile verstorbenen Herrn Stommer sogar gesprochen, habe mir das Unternehmen angeguckt, damit ich auch wirklich weiß, es ist in Ordnung, es ist alles richtig und ich kann das auch weiterempfehlen. Und ich wollte da wirklich auch auf Nummer sicher gehen.
Wissen Sie, wie Herr Stürmer gestorben ist?
Nein. Also es war nur die Mitteilung, dass der vor kurzem auch gestorben ist. Relativ jung, ob da jetzt krankheitsbedingt was war, ich weiß es nicht.
3 Monate nach der Insolvenz stirbt der Geschäftsführer Wolfgang Stürmer im Alter von 57 Jahren. Er stirbt so plötzlich wie sein Vorgänger Werner Feldkamp im Jahr 2013.
Der letzte Todesfall, dort ist es vom
Priester, der da die Beerdigung gemacht hat, offiziell gesagt worden, dass es ein Selbstmord war. Er muss sich vor die S-Bahn geworfen haben, ist ein tragisches Schicksal, keine Frage. Was hat jemand gewusst? Wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich da schon den Verdacht, dass er einiges wusste, mehr wusste, als man vielleicht so annimmt, dass er wusste, weil sonst würde jemand das nicht machen. Das war ein Verzweiflungstat in meinen Augen.
Das hat mit Mitleid nichts zu tun. Das hat auch mit Zusammenbrechen und mit Marktwirtschaft und mit Krisen nichts zu tun. Das ist ein reiner Betrug, sonst nichts. Das haben die wenigsten Leute begriffen, dass diese vier P&Rs in Grünwald nichts besitzen. Nichts. Das sind reine Hüllen, das ist nur Geld einwerben. Geld einwerben und an die Anleger zurückbezahlen. Das hat er locker seit 10, 12 Jahren schon so gemacht.
Als der Bankrott von P&R öffentlich bekannt wird, sei er schon in das Thema eingearbeitet gewesen, sagt Rechtsanwalt Peter Mattil. Mindestens ein Jahr vorher sei es ihm klar gewesen, dass der P&R-Konkurs kommen würde.
Auf den ersten Schock der Insolvenz folgte der zweite. In Grünwald, dem noblen Vorort Münchens, managte P&R seit etwa 2007 ein riesiges Betrugsgeschäft.
Bis 2006 stimmte das vorhandene Containervolumen mit den Verkaufsverträgen ungefähr überein. Doch seitdem bewähren sich die P&R-Bietermänner als Ganoven.
In Wirklichkeit ist es natürlich ein riesiger Topf, wo Geld reinfloss, Geld rausfloss und mit individuellem Eigentum wenig zu tun hat.
Kann man sich vorstellen, dass der derzeitige Geschäftsführer Ebben, dass die 25 Angestellten der Grünwalder Firmengruppe nichts wussten, nichts ahnten? Hätte einer von ihnen als Whistleblower die Missstände veröffentlichen können? Niemand von ihnen äußert sich. Jegliche Anfrage läuft ins Leere.
Ein Geschäftsführer, in dem Fall der Herr Ebben, ist mir seit vielen Jahren ein angenehmer Gesprächspartner und ein zuverlässiger Gesprächspartner geblieben und gewesen. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Von 1,6 Millionen Containern, die vorgeblich an Anleger verkauft waren, sind nur 618.000 da. Etwa 1 Million Container fehlen in der Insolvenzmasse von P&R.
Wo sind diese Container? Also diese Frage, die hätte sich bestimmt nicht nur der Wirtschaftsprüfer stellen müssen. Wo sind die eigentlich?
Nur wenige Anleger haben sich bei Vertragsabschluss ein Eigentumszertifikat ausstellen lassen und könnten jetzt auf ihrem Eigentumsrecht bestehen.
Wenn es denn wirklich zu diesen Zertifikaten einen Container irgendwo auf den Weltmeeren oder in einem Hafen oder auf irgendeinem Lagerplatz gäbe.
Die wurden einfach willkürlich ausgedruckt. Wenn da jemand ein Zertifikat haben wollte, dann hat man dann auf den Knopf gedrückt, dann kam dann eine Nummer raus. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also da hat man den Leuten einfach irgendwas gegeben.
Seit September 2018 sitzt Heinz Roth im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess.
Ja, die Frage Größenwahn ist natürlich schon berechtigt. Von der Größenordnung der Containergeschäfte, was dann schon ein Global Player war. Und das ist schon natürlich auch ein Stück Unternehmertum, was Herr Roth da aufgebaut hat. Warum er diese Anleger da überhaupt mit reingenommen hat, das ist mir persönlich schon ein Rätsel. Ja, warum er nicht seine Containergeschäfte gemacht hat, das hat er ja gut gemacht, das kann er ja scheinbar. Warum man aber da die Anleger für braucht, das habe ich nie verstanden. Ich bin völlig überflüssig, hier 50.000, 60.000 Anleger ihr Geld abzunehmen.
Anfangs hatte Heinz Roth wohl gehofft, durch die Investitionsfirmen Geld in großem Stil zu kassieren, vermutet Peter Mattil. Dann aber hätte er alles Geld der Anleger gebraucht, um die Renditeversprechen zu erfüllen.
Um die Fassade aufrechtzuerhalten.
Wer ersetzt Ihnen Ihren Schaden? Natürlich in erster Linie der Gründer Heinz Roth.
Heinz Roth hat Privatinsolvenz angemeldet. Aber Rechtsanwalt Mattil kann sich vorstellen, dass jemand, der über 40 Jahre Milliarden Umsätze auf der ganzen Welt machte, irgendwo in Amerika oder Asien noch Geld versteckt hat. Er rät allen Anlegern, ihre Forderungen gegen Heinz Roth anzumelden, sie nicht verjähren zu lassen.
Außerdem sieht der Rechtsanwalt die Wirtschaftsprüfer in der Haftung, die ja alle Bilanzen testiert hätten. Bis 2007 war das die Treuaktiv GmbH in Gauting. Seit 2008 der Wirtschaftsprüfer Werner Wagner Gruber aus Regensburg.
Man muss sich mal vorstellen, die haben hier in Grünwald Bilanzen gemacht, in denen kein Container drin steht.
Peter Martel berät etwa 8000 Mandanten in der P&R-Pleite. Er hat den Ruf, durchsetzungsfähig zu sein, kämpft um Schadensersatz, weiß aber, dass die P&R-Insolvenzmasse nicht ausreicht, um das investierte Vermögen der betrogenen Anleger zu retten.
Ein Wirtschaftsprüfer hätte natürlich hinterfragen müssen, Sie verkaufen hier Hunderttausende und Millionen von Containern an Anleger in Deutschland, die sind nicht bilanziert, nicht mal im Umlaufvermögen, was ist das denn? Der hätte das Testat verweigern müssen. Genauso hätte er fragen müssen, warum hier keine Konzernbilanz gemacht wurde, Deutschland und Schweiz. Und der Wirtschaftsprüfer wird sicher in der Klärungsnot kommen, wie er diese Bilanzen testieren konnte.
Alle Jahresabschlüsse von P&R hat er nur eingeschränkt testiert. Diese Testate waren veröffentlicht und jeder Anleger hätte dadurch erkennen können, dass in den P&R-Abschlüssen wesentliche Fehler enthalten sind, sagt der Wirtschaftsprüfer Werner Wagner-Gruber. Auch die Stiftung Warentest erwähnt im März 2019 den eingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers als Warnzeichen.
Wenn das technisch richtig sein sollte, zeigt es nur die ganze Nutzlosigkeit dieses Berufsstandes.
Meint auch der Berliner Fachanwalt für Banken- und Kapitalmarktrecht Wolfgang Schirp.
Was brauchen wir Wirtschaftsprüfer, wenn die auf Risiken nicht hinweisen, sondern nur mit verklausulierten Bestätigungen dann die Anleger aufs Glatteis führen.
Dafür werden ja hohe Honorare bezahlt. Und wenn man sie dann hinterher anspricht, dann wollen die immer nicht haften. Und da ist eine der eigentlich für mich unverständlichsten Regelungen im deutschen Unrecht, sage ich immer. Die Wirtschaftsprüfer haben ein Haftungsprivileg. Im Handelsgesetzbuch steht drin, die haften nur bis 1 Million Euro, auch wenn sie 1 Milliarde oder hier 4 Milliarden Schaden angerichtet haben.
Im Vergleich zu anderen Ländern ist der Finanzmarkt in Deutschland liberal. Jahrzehntelang wurde er beherrscht vom naiven Vertrauen der Anleger und der zweckmäßigen Erbarmungslosigkeit der Finanzbranche.
In Deutschland war möglich, was in den meisten Ländern der Welt nicht erlaubt ist. Bis 2005 gab es auf dem sogenannten grauen Kapitalmarkt keine Regulierungen. Dann wurden die Firmen verpflichtet, alle relevanten Informationen und Risiken ihres Finanzprodukts in einem Prospekt zu veröffentlichen. Nach der Finanzkrise 2008 kamen fast jährlich neue Gesetze zum Schutz des Anlegers.
Nach mehreren Pleiten von geschlossenen Fonds und dem Zusammenbruch der Windradfirma Procon 2014 reagierte die Politik mit dem Kleinanlegerschutzgesetz, das im Juli 2015 in Kraft trat.
Seitdem hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn, kurz BaFin, den Auftrag zum kollektiven Anlegerschutz.
Der Gesetzgeber hat hier einen sonderbaren Hybrid geschaffen, indem er bei der BaFin immer vom kollektiven Anlegerschutz spricht, was ja eigentlich eine sinnlose Wortkombination ist. Ja, der Anleger ist ein Mensch, der Schutz genießen soll. Und wie man das mit dem Adjektiv kollektiv verknüpfen kann, hat sich mir nie erschlossen.
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages hätten sich schwer getan mit einer klaren Definition, was die BaFin denn nun leisten soll, meint Wolfgang Schirp.
Und diese Widersprüche und das Gezerre kann man dem Gesetz auch ansehen. Da sieht man, dass in den mitternächtlichen Sitzungen, wo man um irgendwelche Kompromisse gerungen hat, man letztlich nur einen Verbalkompromiss gefunden hat. Und jetzt erwartet man von den Mitarbeitern der BaFin, dass sie damit umgehen. Das ist so für die wahrscheinlich auch nicht leistbar.
Die BaFin darf die inhaltliche Richtigkeit eines Firmenprospekts nicht prüfen.
Aber gerade das wäre ihre Aufgabe, findet Fachanwalt Wolfgang Schirp.
Ich verklage Sie. Was soll der ganze Mist sonst? Wofür brauchen wir 2700 hochbezahlte Anzugträger, die da in Bonn irgendwo sich den Hintern breit sitzen, wenn da am Ende nichts mehr rauskommt?
Bisher hat die Finanzaufsichtsbehörde von dem Bundesfinanzminister nicht einen klaren Auftrag bekommen, schütze wirklich die Anleger. Das war bei Wolfgang Schäuble ganz eindeutig zu erkennen. Und auch bei Olaf Scholz müssen wir erstmal sehen, ob sich das wirklich ändert. Es gab kein wirkliches Interesse, dass da was passiert.
Wie der ehemalige Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick sieht auch der Anwalt Wolfgang Schirp die Notwendigkeit, dass der Bundesfinanzminister als oberster Dienstherr, egal wer es ist oder sein wird, den Mitarbeitern der BaFin auch in einem eventuellen Rechtsstreit den Rücken stärkt.
Es müssen die Politiker endlich wirksam tätig werden. Es müssen Gesetze präzisiert werden. Es müssen die Betrogenen entschädigt werden. Der BaFin macht Wolfgang Schirp zwei Vorwürfe.
Wir haben bis Ende 2016 eigentlich unerlaubte Bankgeschäfte, die P&R hier betreibt, dass man das Geld der Kunden für 5 Jahre angenommen hat, was sich unserer Meinung nach als Bankgeschäfte darstellt, die lizenzpflichtig gewesen wären und zu unterbinden gewesen wären. Und diese ursprüngliche Fehlleistung hat die BaFin dann zum 01.01.2017 nochmal verstärkt, indem seit diesem Termin ja auch die Prospekte von P&R ausdrücklich gebilligt worden sind.
Wolfgang Schirp führt eine ganze Reihe von Amtshaftungsklagen gegen die BaFin, die eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, und versucht, für einzelne Geschädigte Schadensersatz zu erstreiten.
Die BaFin hat 2700 Mitarbeiter. Ich könnte es mir natürlich einfach machen und sagen, das konkrete Prüfteam, das die Prospekte bei P&R gebilligt hat, das sind jetzt erstmal für mich die Schuldigen. Das wäre wahrscheinlich zu kurz gesprungen, weil diese Leute sich auch in einem Behördensystem, in einem normativen Rahmen bewegen, den sie persönlich vielleicht nicht ausreichend ausgefüllt haben. Es ist aber auch der Rahmen selber.
Bisher muss die BaFin für ihre Fehler nicht haften.
Der deutsche Gesetzgeber hat versucht, Amtshaftungsansprüche gegen die BaFin auszuschließen. Er hat extra eine entsprechende Norm verankert im Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz. Und wir meinen aber, dass dieser gänzliche Ausschluss der Verantwortlichkeit einer Behörde gegen Europarecht verstößt und haben deshalb die Vorlage des Rechtsstreits zum Europäischen Gerichtshof beantragt. Ich würde es nicht tun, wenn ich es nicht für wahrscheinlich halten würde. Ich denke, es ist ein verdammt dickes Brett zu bohren, aber ich bohre auch mit aller Kraft.
Die Olympiahalle in München erweist sich im Oktober 2018 als zu groß für die Gläubigerversammlungen an 2 Tagen. Von den 54.000 P&R-Gläubigern kommen etwa 4.000.
Warum sind Sie heute hierher gekommen?
Weil mich das einfach atmosphärisch erstmal interessiert hat oder auch so ein kleines bisschen Balsam für meine Seele, dass es so viele andere auch gibt, die genauso blöd waren wie ich.
Nach München sind nur die gekommen, die sich diese Reise leisten können. Viele erleben jedoch mit der P&R-Pleite einen schmerzhaften finanziellen Absturz.
Ja gut, ich habe noch andere Anlagen, aber trotzdem ist es sehr ärgerlich. Das wäre ja so, als hätte ich das Geld das Fenster rausgeworfen.
Vielen ist auch der Weg zu beschwerlich. Jeder dritte P&R-Geschädigte ist über 70 Jahre alt.
Das sind ganz viele, die zwischen 80, 90 bis zu 100 Jahre alt sind. Ja, ganz viele, die sitzen in ihren Altersheimen und brauchen dieses Geld. Die sind darauf angewiesen, auch auf die laufenden Auszahlungen, die schon nicht mehr kommen.
Rechtsanwalt Peter Mattil wurde in den Gläubigerausschuss gewählt, um die Interessen aller geschädigten P&R-Anleger zu vertreten.
Auch um die Arbeit des Insolvenzverwalters zu überprüfen.
Das heißt, der Insolvenzverwalter kann auch durchaus mal ihr Gegner werden. Wir haben Insolvenzen erlebt mit Insolvenzverwaltern, die sich sowas von schamlos bedient haben, an Gebühren zum Beispiel. Da muss man dann dagegen kämpfen.
Also der Standsmann der Spitzen wird alles.
Vor der Olympiahalle umringen aufgewühlte Menschen den Finanzanalysten Stefan Leubfinger und bestürmen ihn mit Fragen. Einige haben sein Buch gelesen: Achtung, Anlegerfallen.
Nach akribischen Recherchen wagt Stefan Leubfinger darin die Prognose, dass Anleger bei 80% aller heute platzierten Vermögensanlagen am Ende Verluste einfahren werden.
Wo kann ein normaler Mensch sich eigentlich informieren, wo er seine 10.000 Euro sinnvoll weiß er unterkriegt? Außer im Sparbuch.
Fragen Sie mich was anderes. Okay. Man muss einfach ganz ehrlich eins sagen. Wenn der Markt ist, wie er jetzt ist, dann gehen Sie hin, legen Sie Ihr Geld aufs Tagesgeld mit 0%. Dann wissen Sie aber, dass es morgen noch da ist. Wenn Sie damit nicht zufrieden sind, dann müssen Sie irgendein Risiko eingehen. Ohne geht's halt nicht. Und wer Ihnen was sagt, was gut ist oder nicht gut ist, da würde ich einfach immer nur hinterfragen, was hat der für Interessen.
Money und Kapital und so, die geben ja immer so Rating von Fonds raus. Sollte man diese Gebühren auch sparen, das Zeug zu kaufen? Schwierig.
Jetzt wird es ganz schwierig und kompliziert. Auch solche Medien haben Interessen. Auch ich habe Interessen. Ich meine, ich stehe hier, mache das ehrenamtlich, klar, aber warum mache ich es? Weil ich natürlich auch irgendwo mir verspreche, dass dann vielleicht irgendwann mal, weiß ich nicht, wer daherkommt und sagt, kannst du mein Gutachten für mich machen?
Aber jetzt sehe ich gerade, dass Sie der Herr Leupfinger sind. Sie müssten ja Bundesverdienstkreuz kriegen, weil Sie ja wirklich vor Jahren, ne, pass mal, haben Sie vielleicht schon, aber vor Jahren schon gewarnt haben und da hat leider keiner auf Sie gehört.
Ich werde mir keinen Anwalt nehmen. Tja, was soll's. Wir können unser Leben so weiterführen wie bisher. Wir sind sowieso keine luxusgewöhnten Menschen. Erziehung von damals.
Es ist schon eine Art Geschäftsmodell auch für die Juristerei, weil indem man das alles verkompliziert und noch 5 Facetten mit dazu nimmt und noch die Ausnahme von der Ausnahme schafft, ist am Ende immer Geschäft. Das Schlimme an unserem Rechtssystem ist auch ein Stück weit, dass der Anwalt, egal ob er gewinnt oder verliert, persönlich immer gewinnt, weil sein Honorar bekommt er.
Betrogen zu werden ist kein schönes Gefühl, weil man sich auch ein Stück weit schlecht fühlt und an sich selbst zweifelt. Ob man einfach Sachlagen falsch eingeschätzt hat und somit irgendwie dann auch zu dem Schluss kommen muss, dass man schlecht vorgesorgt hat für sich selbst.
Christian, Ende 30, Betriebswirt, hat mit seiner P&R-Investition sein gesamtes Erbe verloren und eine Google-Gruppe gegründet. 140 Anleger sind es inzwischen, die im Internet Erfahrungen und Informationen austauschen.
Beja Stickel engagiert sich für die Bürgerbewegung Finanzwende. Die Initiative hat vor der Münchner Olympiahalle einen Stand aufgebaut.
Wir brauchen den Finanzsektor für die Realwirtschaft. Ich bin Wirtschaftsfachwirtin, ich weiß, von was ich rede. Aber diese kriminellen Machenschaften von Nadelstreifen, Großverdienern, die brauchen wir nicht. Und die Politik ist gefordert, das zu beenden. Und zwar jetzt. Das hat mit seriösen Finanzgeschäften gar nichts zu tun. Das ist kriminell, das ist verantwortungslos und es ist demokratiegefährdend. Da müssen wir einen Riegel vorschieben.
Ich glaube, dass Parlamentarier nur gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen und der Gesellschaft was verändern können. Die Macht, die es im Parlament gibt, ist immer eine, die aus der Gesellschaft heraus auch entsteht. Die ist ja nicht abstrakt da. Und im Bereich Finanzmärkte gibt es einfach eine völlig unterentwickelte gesellschaftliche Diskussion.
Gerhard Schick ist Initiator und geschäftsführender Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende, den engagierte Menschen, Finanzfachleute, Wissenschaftler und ehemalige Politiker aus unterschiedlichen Parteien 2018 in Berlin gegründet haben.
In wenigen Wochen sammelte der Verein 3000 Unterschriften mit dem Appell BaFin aufwachen. Und der Forderung, Betrügereien wie die der P&R endlich zu stoppen. Anfang 2019 übergab Gerhard Schick diese Liste dem Präsidenten der BaFin, Felix Hufeld, der den Appell sorgfältig beantworten ließ.
Sind die prospektrechtlichen Mindestangaben vollständig, kohärent und verständlich dargestellt, müssen wir den Verkaufsprospekt billigen. Die BaFin hat diesbezüglich kein Ermessen. Eine inhaltliche Prüfung des Prospekts, etwa auf inhaltliche Richtigkeit der Angaben oder Seriosität des Anbieters bzw. Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, können und dürfen wir ausdrücklich nicht durchführen. Ebenso wenig dürfen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Produkts beurteilen. Die Prospektprüfung ist daher kein Gütesiegel und stellt keine Bewertung der Geschäftstätigkeit dar. Das hat sich auch durch das Kleinanlegerschutzgesetz nicht geändert.
Die BaFin weist darauf hin, dass die Behörde eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage brauche, um tätig zu werden. Und als Erfolg der Unterschriftenaktion sieht die Bürgerbewegung Finanzwende vor allem den letzten Satz des BaFin-Schreibens.
Soweit uns mögliche Gesetzeslücken im Rahmen unserer Tätigkeit auffallen, werden wir diese in Gesetzgebungsverfahren anregen.
Wir müssen nicht hinnehmen in Deutschland, dass unser Kapitalmarkt eine Spielwiese für Betrüger ist. Und warum schaffen wir es politisch nicht, die Verbraucher anständig zu schützen? Das ist eine politische Gestaltungsaufgabe und bisher war der Wille im Bundesfinanzministerium, da wirklich durchzugreifen, nicht vorhanden.
Der promovierte Volkswirt Gerhard Schick gehörte 13 Jahre zur Bundestagsfraktion der Grünen. Im Dezember 2018 gab er sein Mandat ab, verzichtete damit auf viele Handlungsmöglichkeiten, Privilegien und ökonomische Sicherheit.
Aber ich glaube, dass eben die Möglichkeit, gemeinsam mit vielen anderen im Bereich Finanzmärkte wirklich was zu verändern, die kann das aufwiegen, wenn da genug Leute mitmachen.
Was soll man tun?
Es gibt nicht das eine Land, in dem alles super läuft, aber wir können in verschiedenen Ländern lernen, dass man Finanzmärkte besser aufstellen kann, als wir das in Deutschland tun. Die Kanadier haben frühzeitig eine höhere Eigenkapitalausstattung von ihren Banken erzwungen und sie mussten keine Banken mit Steuergeld retten. Schweden bietet etwas besonders Gutes für die Altersvorsorge seiner Bürger an. Niederlande und Österreich habe ich genannt als Beispiel für dieses Provisionsunwesen, was sie abgeschafft haben. Solche Beispiele aus dem Ausland sind immer hilfreich, weil man dann sieht, es gibt konkrete Alternativen.
Jesus meint das ganz simpel. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Was wir in der Hand haben, ist das Glück heute. Sammelt euch die Schätze, die im Himmel gelten. Das sind all die Dinge, die aus Güte geschehen und aus Freiheit.
Aber wie soll man leben?
Lasst euch vom Geld nicht versklaven, glaubt nicht daran.
Wo können Anleger von P&R eine Orientierung finden, nachdem es mit der Sicherung des materiellen und gesellschaftlichen Daseins so schief gegangen ist?
Drei Beispiele.
Durch meinen Weg als alleinerziehende Mutter bin ich auf meine Art und Weise auch zu einem sehr lebendigen Glauben, habe ich gefunden. Und ich habe vor allen Dingen auch festgestellt, obwohl ich selber oft nicht verstehe, mein Leben funktioniert. Es funktioniert auch ohne, dass man sich Schätze anhäuft und Kapitalanlagen. Darüber kann man sicher sehr viel nachdenken, aber eine Kapitalanlage mit einer hohen Rendite und unter solchen Umständen, das brauchen Menschen nicht.
Annegret Fischer plant eine neue Existenz.
Und macht jetzt eine Altenpflegeausbildung zusätzlich, um ja, der Charta der Menschenrechte gerecht zu werden, auch Menschen im Alter oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Möglichkeit zu geben, kulturell teilzuhaben, und möchte mich als Kulturgeragogin weiterbilden.
Der Betriebswirt Christian wird beherzigen, was er für die Zukunft gelernt hat.
Dass man wirklich alles, was man so macht, und gerade wenn es um finanzielle Dinge geht, besser zwei- oder gar dreimal hinterfragt und durchleuchtet. Und dass man auch nicht davor zurückschrecken sollte, eben Fragen zu stellen und nicht alles so hinnimmt oder dem Vertrieb, dem Verkauf so abnimmt, wie es einem dargestellt wird, sondern wirklich auch sich kritisch damit auseinandersetzt und nicht einfach nur blindlings irgendwo reinläuft. Ja, und das ist eine Lehre, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch fürs ganze Leben. Ja.
Beja Stickel arbeitet für den Verein Bürgerbewegung Finanzwende und wirbt um viele Mitglieder, die für eine demokratische und soziale Gesellschaft aktiv werden wollen.
Wenn unsere Wirtschaft einkracht, wenn wir die nächste Finanzkrise haben, dann möchte ich nicht wissen, wie hier der Mob rast, der Rechte. Ja? Ich habe 3 Töchter und 6 Enkelkinder. Ich möchte, dass die in vernünftigen Verhältnissen groß werden und nicht zwischen lauter Kriminellen, ja, und keinen Schutz mehr haben. Dafür haben wir unseren Staat. Ja, der Staat, das sind wir alle. Und es sind Aufgaben übertragen und ich erwarte, dass die Aufgaben erfüllt werden. So wie ich als Bürgerin meine Aufgabe wahrnehme, an meiner Stelle erwarte ich von Politik und Aufsichtsbehörde, dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen.
Eugen Drewermann, der christliche Analytiker des Kapitalismus, sieht die 54.000 P&R-Anleger verstrickt in ein betrügerisches System.
Sie sind betrogene Opfer und im gleichen Täter. Sie haben sich verführen lassen zu dem Aberglauben, den ihnen die Banken hier versichern. Bei unseren Anlagen können sie nur gewinnen.
Falscher Glaube, betrogene Hoffnung. Eugen Drewermann sorgt sich mit seiner fundamentalen Diagnose um den privaten Investor auf dem Finanzmarkt.
Er muss aus diesem System raus, und da drin zu bleiben zwingt ihn niemand. Er kann vor allem erkennen, dass dieses System selber auf Lügen basiert. Dem Kapitalismus liegt an allem Möglichen, aber nicht am Wohlergehen der Bürger oder des Staates. Mit Kapitalismus meint man Geld, das dazu gebraucht wird, mehr Geld zu scheffeln. All die Leute, die glaubten, mitmachen zu können, weil es ihr eigener Vorteil sei, werden über kurz oder lang betrogen. Sie müssten in dem Glücksspiel der Brutalität Glück gehabt haben, wenn sie als Gewinner daraus hervorgehen würden. Und dann ist das Nächste gleich zu sagen, derjenige, der im Kapitalismus gewinnt, ist ein Räuber an denen, die verlieren.
Container Deal. Betrug und Pleite. Sie hörten ein Feature von Tita Gähme und Roland Schäfer. Es sprachen Bernd Hahn, Claudia Mischke und Robert Oschatz. Ton und Technik Gunther Rose und Kiwi Eddy. Regie Anna Panknin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.